Ja, vielen Dank, Frau Hofmann, für die freundliche Einführung. Und grundsätzlich möchte ich mal die Studierendenvertretung für diese Ringvorlesung beglückwünschen und loben, weil das ist doch etwas sehr Wichtiges, denke ich mal. Sie haben das ja auch überschrieben, die Zukunft geht uns alle an und wir müssen uns mit der Frage, wie Zukunft gestaltet wird, natürlich auch intensiv beschäftigen und nicht nur innerhalb der Universitäten oder Hochschulen, sondern in allen gesellschaftlichen Organisationen und Bereichen. Wichtig ist meiner Ansicht nach, dass sich natürlich die Hochschulen verstärkt mit dem Thema auseinandersetzen. Es geht also um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ja die Initiative, die auch die deutsche UNESCO-Kommission vor etlichen Jahren ins Leben gerufen hat. In der Zwischenzeit gibt es eine ganze Reihe von Universitäten, die da mitmachen und die da sehr aktiv sind. Ich möchte ein bisschen etwas zu unserer Hochschule sagen, ein wenig, ganz wenig. Der Kollege Ruckriegel war ja schon hier und hat über sein Thema, das er seit ein paar Jahren sehr intensiv betreibt, verfolgt, nämlich über Wachstum und Zukunftsentwicklung. Auch die Glücksforschung ist für ihn ein ganz entscheidendes Thema. Wir sind insgesamt in dem Lehrgebiet Nachhaltigkeit und Umweltökonomie drei Kollegen. Und bei uns ist noch ein wissenschaftlicher Mitarbeiter dabei. Drei Kollegen, der Kollege Professor Hümmer, Kollege Bogdanski, dann ich und der Daniel Link als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir sind seit ungefähr 20 Jahren, wir haben 20 Jahre jetzt, im letzten Jahr haben wir ein Symposium gefeiert zum Thema Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft. Wir haben eine Veranstaltung dazu organisiert. Und da sind eine ganze Reihe von Unternehmen auch beteiligt gewesen, haben ihr Nachhaltigkeitskonzept vorgestellt. Einige Unternehmen werde ich heute auch vorstellen, werde darstellen, was denn in den Unternehmen passiert, bezogen auf nachhaltige Entwicklung. Ich habe auch zwei Nachhaltigkeitsberichte dabei, die ich kurz präsentieren werde. Ein kleiner Überblick über das Thema, mit dem ich mich jetzt heute beschäftigen werde, aber wo ich denke, dass wir noch genügend Zeit haben zu diskutieren, also dass Sie Fragen und Anmerkungen dazu machen sollten und können, wäre ganz gut. Also, ich will anfangen mit dem Thema Wirtschaft in der Gesellschaft. Wir haben ja als Ökonomen häufig die Vorstellung, dass die Wirtschaft die dominante Organisation oder Institution innerhalb der Gesellschaft ist und die Gesellschaft sich nach der Wirtschaft richten muss. Wir kennen den Begriff marktkonforme Demokratie, der mal vor einiger Zeit von der Bundeskanzlerin formuliert wurde. Was ist denn überhaupt unter einer marktkonformen Demokratie zu verstehen? Bedeutet das, dass wir uns an den Markt orientieren müssen, also dass wir immer schauen müssen, was in Frankfurt oder an anderen Börsen los ist und dementsprechend entscheiden? Wir hören das jeden Tag in den Tagesthemen, Tagesschau, heute und sonstigen Nachrichten, was denn an den Börsen alles passiert. Müssen wir uns danach richten? Ist das das Dominante, mit dem wir uns auseinandersetzen? Wachstum, die Lösung aller Probleme, das ist die Frage, ob das die Lösung aller Probleme ist. Wir haben ja die Vorstellung, dass die Wirtschaft wachsen muss, damit die Probleme, mit denen wir uns gerade im sozialen Sicherungssystem oder in Fragen der konjunkturellen Entwicklung und so weiter auseinandersetzen, dass dies die Probleme, mit denen wir zu tun haben, löst. Die Frage ist: Ist dies so? Das möchte ich kurz aufgreifen und dazu ein paar Thesen formulieren. Dann das Stichwort Green Economy, ein Stichwort, das im letzten Jahr im Rahmen der Rio plus 20 Konferenz in Rio de Janeiro sehr stark in den Vordergrund gerückt wurde, nämlich ein neues Leitbild für wirtschaftliche Entwicklung. Grüne Wirtschaft ist, was ist grüne Wirtschaft und kann die grüne Wirtschaft die Probleme, mit denen wir zu tun haben, kann die lösen? Welche welche Ansatzpunkte sind mit einer grünen Wirtschaft verbunden und wie gehen wir mit diesem Thema Veränderung der Wirtschaftsstrukturen um. Ein weiterer Punkt ist, und da komme ich dann auf die Unternehmensebene, die Frage der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen. Ich habe extra jetzt nicht Corporate Social Responsibility hingeschrieben. Es geht mir grundsätzlich um die Frage, wie nehmen Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung grundsätzlich wahr? Worum geht es eigentlich, wenn man Verantwortung wahrnimmt? Geht es nur um die Erzielung von Gewinn? Ich sage, Gewinn ist die Restgröße des wirtschaftlichen Prozesses. Natürlich ist Gewinn ein ganz entscheidender Indikator für wirtschaftliche Entwicklung. Die Frage ist nur, wie wird Gewinn erwirtschaftet? Der nächste Punkt wäre dann die Basisstrategien. Jetzt geht es ein bisschen in die Theorie. Also Basisstrategien, wir haben ja, mein Thema ist ja Strategien nachhaltiger Unternehmen. Was zeichnet denn Unternehmen aus, wenn sie sich auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung begeben? Ich sage ja nicht, dass die Unternehmen schon, die ich ja auch vorstellen werde, schon nachhaltig sind, sondern sie sind auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung. Und was damit gemeint ist, also welche Vorstellungen damit verbunden sind, das will ich kurz erläutern. Also Basisstrategien, Überlegungen. Was ist denn ein nachhaltiges Unternehmen? Und dann, ich habe das mal schwer überlegt, ob ich Best Practice sagen soll. Ich nenne ein paar Fallbeispiele, ein paar Unternehmensbeispiele, die auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise sind. Und ich habe diese Unternehmen aus der Region gewählt. Und unterschiedliche Größen von Unternehmen, Konzern, mittelständischen, Global Player, mittelständisches Unternehmen und ein ganz kleines Unternehmen. Also wo kann man überall Ansatzpunkte finden? So, das ist die Agenda und ich möchte gleich mal einsteigen in das Thema Wirtschaft in der Gesellschaft. Die These lautet ja, dass die Wirtschaft Teil der Gesellschaft ist. Also im Grunde eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse das bestimmen, was die Wirtschaft zu tun hat. Wir sprechen ja in der Wirtschaftswissenschaft davon, dass wir sind keine Naturwissenschaft. Ja, es gibt ja, wenn Sie heute volkswirtschaftliche Theorien anschauen, manchmal die Vorstellung, da sind so mechanistische Überlegungen vorhanden, wie wenn man dies tut, dann folgt dies andere daraus. Also wie zum Beispiel jetzt Geldpolitik oder Finanzpolitik. Also dass man, wenn der Staat Ausgaben tätigt, dann folgt daraus dies und jenes. Zum Beispiel Wachstum der Wirtschaft, bessere soziale Sicherungssysteme und so weiter. In Modellen mag das ja funktionieren, in der Realität ist das häufig so nicht der Fall. Also unvorhergesehene Prozesse. Ich denke, dass der Kollege Ruckriegel hat darauf hingewiesen, dass wir heute in der Modelltheorie der Volkswirtschaftslehre im Grunde eigentlich auch ein bisschen in die Irre geführt werden, dass wir nämlich die Vorstellung vermittelt bekommen, man könnte alles genau erklären. Aber man muss ja sehen, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008, 2009, beginnen schon 2007, eigentlich von Volkswirtschaftstheoretikern nicht erklärt wurde. Auch nicht ansatzweise. Es gibt vielleicht ein, zwei Kollegen weltweit, die gesagt haben, hier, da platzt was, da kommt was auf uns zu, was nicht mehr beherrschbar ist. Aber die große Masse der Volkswirtschaftstheoretiker, die haben im Grunde eigentlich diese Krise überhaupt nicht vorhergesehen. Also dann stellt sich schon die Frage, was ist denn eigentlich diese ja, Klientel, wenn man so will, wie sie letzten Endes. Ich habe mal den Satz gehört, also schon während des Studiums, von einem Wirtschaftswissenschaftler, der gesagt hat, die Mathematik ist die beste Erläuterung der Volkswirtschaftslehre. Und die Mathematiker haben sich ja auch so begriffen. Also sie haben ja im Grunde eigentlich mathematische Theorien entwickelt und haben dann gemeint, wir müssen die Volkswirtschaftslehre in die Naturwissenschaft bringen. Aber Wirtschaftswissenschaft ist Gesellschaftswissenschaft und da stellt sich die Frage, wie denn gesellschaftliche Prozesse stattfinden, wie Entscheidungen durchgeführt werden. Wir haben also stärker die Richtung in Verhaltensökonomie, in unvorhergesehene Prozesse. Dementsprechend müssen wir natürlich eine andere Form der wirtschaftlichen Erklärung jetzt ja, voranbringen. Ein wesentliches Thema, und darüber hat Kollege Professor Beckmann ja schon gesprochen, ist das Thema der Wertschöpfung, das Thema, wie gehen wir mit den vorhandenen Gütern um? Das ist die Frage, warum wirtschaften wir überhaupt? Weil wir, so steht es in den Lehrbüchern gerne, in Lehrbüchern der Wirtschaftslehre, auch in den Lehrbüchern in den Schulen, die in den Schulen verwendet werden. Also die Bedürfnisse sind unbegrenzt. Wir haben keine Grenzen in den Bedürfnissen, aber wir haben knappe Mittel. Also die Ressourcen sind knapp. Und deswegen müssen wir wirtschaften. Wir müssen also mit knappen Mitteln umgehen. Die Frage ist nur, wie werden denn die Mittel, die Ausstattung auf diesem Planeten, wie wird das denn interpretiert? Und da kennen wir in der, ja, wenn man so will, wenn man weiter zurückgeht, in ein Lexikon guckt, Güter zum Beispiel oder den Begriff der Güter nachguckt, dann stellt man fest, es gibt wirtschaftliche Güter, aber es gibt daneben noch eine andere Gutkategorie und das sind die sogenannten freien Güter. Und man erklärt es damit, dass man sagt, wirtschaftliche Güter sind knappe Güter, mit denen muss man effizient umgehen. Die stehen nicht zur Bedürfnisbefriedigung von allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung. Und dann daneben stehen die freien Güter. Das sind die Güter, die unbegrenzt sozusagen zur Verfügung stehen. Und jeder, man kann dies nicht begrenzen deswegen, weil sie im Grunde eigentlich am Markt nicht tauschbar sind, weil sie kein Eigentumsrecht, weil mit ihnen kein Eigentumsrecht verbunden ist und weil man sie nicht ausschließen kann von der Nutzung. Und Luft wird gerne als ein freies Gut bezeichnet. Luft ist nicht bepreisbar, so wird, oder ist nicht marktfähig. Der Markt versagt bei der Luftnutzung und deswegen sind wir im Grunde eigentlich da aufgefordert. Ja, der Markt handelt ja nicht so, dass er mit diesen sogenannten freien Gütern so umgeht, dass er Rücksicht nimmt, dass er mit denen effizient umgeht, dass er genauso wirtschaftlich wie mit knappen Gütern, wie wirtschaftlichen Gütern umgeht. Also die These lautet, im Grunde, der Markt kann sich mit dieser Ausstattung der Natur, Boden, Luft und Wasser, nicht auseinandersetzen. Nehmen wir das Beispiel, warum wird der Regenwald abgeholzt? Weil der keinen Preis hat. Ganz einfach. Regenwald hat keinen Preis. Aber wenn dann der Regenwald abgeholzt ist und wenn dann zum Beispiel Rinderfarmen darauf oder Palmölplantagen darauf gebaut werden, dann haben die plötzlich einen Preis, weil sie ein Produkt herstellen, das vermarktbar ist. Und das ist das Problem, mit dem wir heute umgehen müssen, nämlich die Frage, wir haben ja diese Vorstellung der drei Säulen oder der drei Ecken, also die Triple Bottom Line nach der Diskussion, die ja in den 90er Jahren sehr stark geführt wurde. Ja, wie definieren wir denn Nachhaltigkeit? Und da kam eben dieses Dreieck der nachhaltigen Entwicklung oder Nachhaltigkeit in die Diskussion. Die Gesellschaft ist aber nun auch, also Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft und die Gesellschaft ist Teil der Natur. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, ohne Natur zu wirtschaften, das können wir uns im Grunde eigentlich auch deswegen nicht vorstellen, weil dann die ganzen Ressourcenbasis, weil dann alles das, was eigentlich die Bedingungen des Lebens auf diesem Planeten ausmacht, das wegfallen würde. Also die Natur ist die Basis dessen, womit wir umgehen. Das hat die Wirtschaftswissenschaft sehr lange überhaupt ignoriert. Natur wurde im Grunde eigentlich nicht betrachtet. Wir sprechen auch von der Naturvergessenheit in der Ökonomie. Das heißt, Natur wurde sozusagen vorausgesetzt. Man hat sich nicht weiter damit beschäftigt. Und die Autoren, die sich in den 50er Jahren mit den sozialen Kosten der Marktwirtschaft oder mit anderen Themen beschäftigt haben, die wurden ignoriert in der Wirtschaftswissenschaft. Also William Kapp zum Beispiel ist überhaupt nicht wahrgenommen worden. Der hat in den 1958 ein Buch geschrieben zu dem Thema Social Costs of Enterprises. Das wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Erst als die Umweltbewegung in den 70er Jahren einigermaßen, also als ich studiert habe in Bremen, wie Frau Hoffmann ja gesagt hat, haben wir uns sehr intensiv mit den Fragen der natürlichen Lebensgrundlagen beschäftigt. Und das ist eigentlich das, was natürlich, Sie kennen alle die Grenzen des Wachstums, das war für uns ja das Wesentliche, die wesentliche Anregung, damit uns auseinanderzusetzen, der Bericht des Club of Rome. Also Natur, die Basis dessen, Gesellschaft ist Teil der Natur und was ist die Wirtschaft? Die Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft und damit im Grunde eigentlich, also ich bin kein Vertreter der Drei-Säulen-Theorie, deswegen also Ökonomie, Ökologie, Soziales. Das wird heute aber sehr massiv vertreten. Also wird gesagt, wir müssen ökonomisch, sozial und ökologisch handeln. Ist ja im Grunde eigentlich auch nicht falsch. Nur, was ist dann in der Realität die ökonomische... Bitte? Das sind teilweise wieder, ja, klar. Die Frage ist nur, wo liegt die Ursache dieser Widersprüche? Wer handelt wie? Welche Intention steckt da drin? Problematik ist natürlich die, dass wir im Grunde eigentlich davon ausgehen müssen, dass wir auf die Natur zurückgeworfen sind. Und deswegen müssen wir die Natur, das, was ich gesagt habe, die Wirtschaftswissenschaft hat die Natur nicht geachtet, also vergessen im Wesentlichen, dass wir das wieder zurückholen müssen in die Ökonomie. Ja? Deswegen, also das möchte ich jetzt mal kurz erläutern, dass wir haben dieses Säulenmodell ist ein anderes, nämlich die Basis des Hauses sind die natürlichen Ressourcen und die Säulen, die auf der nachhaltigen Entwicklung steht, ist im Grunde eigentlich Ökonomie, Kultur und Soziales. Also Basis, das Fundament ist die Natur. Deswegen eine etwas andere Perspektive. Die Haupt- und Nebenwirkungen des Handelns von Unternehmen. Unternehmen handeln im Grunde oder sind ja in der Welt, um bestimmte Bedürfnisse der Konsumenten zu befriedigen oder sagen wir mal, um am Markt bestehen zu können oder andere Vorstellungen, die damit verbunden sind. Die Hauptwirkung von Unternehmen sind natürlich die Produkte, Dienstleistungen und die Erzeugung von Einkommen. Das sind die Hauptaufgaben von Unternehmen. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass Unternehmen sich einfach nur immer damit beschäftigen, wie man jetzt heute zum Beispiel Ressourcen wieder schützt oder so, sondern es geht im Grunde darum, dass Unternehmen ökonomisch, wirtschaftlich handeln, nur haben sie auch Nebenwirkungen, indem sie handeln. Und da kommt dann dieser Konflikt zustande, nämlich zur Gesellschaft ja auch, nicht zur sozialen Beziehungen und zu natürlichen Beziehungen. Wir haben also gesellschaftliche und ökologische Nebenwirkungen und diese Nebenwirkungen sind im Grunde eigentlich auch mit in der Verantwortung der Unternehmen zu bedenken. Ich will gleich noch mal darauf eingehen, was im Moment in der Betriebswirtschaftstheorie dazu gesagt wird, welche Vorstellungen damit verbunden sind. Also Unternehmen, wir beziehen uns ja auf Unternehmen, sind der zentrale Akteur in dem Prozess. Wir können jetzt nicht jetzt sagen, die Konsumenten sind sozusagen die zentralen Akteure, die Konsumenten werden schon richten. Wir kennen ja in der Volkswirtschaftstheorie die Konsumentensouveränität. Also ich würde immer sagen, die Produzenten sind souverän zu entscheiden, was denn auf den Markt kommt und schauen ein bisschen danach, was denn so die Konsumenten jetzt beeinflusst auch machen, wie sie sich verhalten. Das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft wird gegenwärtig in der Betriebswirtschaftstheorie etwas neu definiert, neu verstanden. Und dieses neue Verständnis hat sehr viel mit dem Thema Ökologie und Nachhaltigkeit zu tun. Man hat im Grunde eigentlich das Verständnis dafür, dass die Wirtschaft im Wesentlichen gefangen ist in einem engen und überholten Verständnis von Wertschöpfung. Kollege Beckmann hat über Wertschöpfung sehr viel erzählt in dem Vortrag und das fand ich auch sehr gut. Er hat über Wertschöpfung und über Schadschöpfung gesprochen. Also über Wertschöpfung auf der einen Seite, die, wenn man so will, werthaltigen Produkte und gleichzeitig passiert in diesem Prozess der Wertschöpfung natürlich auch etwas Negatives. Die negativen externen Effekte, die Emissionen, Abfall, Schädigungen und so weiter, Zerstörung, Ausbeutung von Natur, Erschöpfung von Ressourcen. Unternehmen optimieren ihre kurzfristige, und das ist das Handeln im Grunde heute der Unternehmen, ihre kurzfristige Finanzperformance ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Kunden und der Gesellschaft, die aber über den langfristigen Erfolg des Unternehmens entscheiden oder dieses beeinflussen. Die neue Perspektive von Wirtschaft und Gesellschaft liegt darin, dass man im Grunde eigentlich, wenn man wirtschaftliche Werte schafft, gleichzeitig Werte für die Gesellschaft schaffen müsse. Also, dass sie auch Wert für die Gesellschaft mit sich bringt, diese Nebenwirkungen, indem die Unternehmen also die Bedürfnisse der Kunden, des Marktes, der Gesellschaft berücksichtigen und nicht bestimmen in der Form, dass sie, das kann man ja dann konkretisieren, wie denn das aussehen könnte, indem man beispielsweise auf Kosten von Natur, auf Kosten von Menschen wirtschaftet und Gewinn erzielt. Das Ganze ist, die Quelle ist ja angegeben, Michael Porter ist einer der bekannten Strategietheoretiker, der also strategische Abhandlungen in den letzten 30 Jahren geschrieben hat, und der hat zusammen mit Mark Cramer eine Veröffentlichung gemacht, Creating Shared Value. Shared Value, nicht Shareholder Value, sondern Shared Value, geteilter oder gemeinsamer Wert. Also ein gemeinsamer Wert von Wirtschaft und Gesellschaft, von Unternehmen und Gesellschaft. Das ist eine Vision, die neue Klasse. Ob das eine Vision ist, wir haben ja, ich komme ja auf die Fallbeispiele zu sprechen, wo deutlich wird, dass es Unternehmen gibt, die so handeln. Ja, also, das Prinzip des Shared Values geht da in die Richtung, dass wir, also das Wesentliche ist, glaube ich, Unternehmen brauchen funktionierende Gemeinschaften und Gemeinschaften brauchen funktionierende Unternehmen. Beides ist notwendig, und Sie argumentieren dann, dass wir ein neues Verständnis benötigen von Produkten und Märkten, dass wir eine Neudefinition von Produktivität benötigen. Produktivität wird ja heute im Grunde so verstanden, dass man Arbeit minimiert oder Arbeit aus dem Prozess sozusagen drängt, Kapital einsetzt, um diese Wertschöpfungskette noch stärker zu optimieren, so effizienter zu gestalten. Und ein dritter Punkt ist Aufbau von Clustern, von Netzwerken in der Gesellschaft. Das nochmal ganz kurz erläutert, was darunter zu verstehen ist. Einmal die Produkte und Märkte neu zu verstehen heißt, dass man eben die Frage, wie soll Gesundheit gestaltet werden, Energie, beispielsweise wir stehen vor der großen Herausforderung der Energiewende, die Frage von Mobilität, das ist eine Zukunftsfrage natürlich. Wir stellen die Frage, Zukunft geht uns alle an, wie wird die Mobilität der Zukunft aussehen? Wie werden die ganzen Agglomerationsräume, die Städte der Zukunft aussehen und werden sie denn auch nachhaltig sein? Wir haben hinter jedem Begriff oder vor jedem Begriff das Attribut der nachhaltige Mobilität, nachhaltige Energieversorgung und so weiter. Was versteht man eigentlich darunter? Ich mache zusammen mit Kollegen aus der Architektur und der Energietechnik eine Lehrveranstaltung zukünftige Energieversorgung schon seit 1996. Wir beschäftigen uns grundsätzlich also mit der Frage, wie sieht denn eigentlich eine zukünftige Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien, auf Basis von nachhaltigen Konzepten der Stadtentwicklung, nachhaltigen Baukonzepten aus. Und das als interdisziplinäre Lehrveranstaltung, wo also auf der einen Seite Naturwissenschaftler, Techniker und Ökonomen dabei sind. Ich habe immer, wenn ich immer wenn ich über die Frage von Contracting zum Beispiel oder von Wirtschaftlichkeitsberechnung, dass man mit Energiesparen auch Investitionen finanzieren kann, erstauntes Gucken der Studenten gesehen, besonders der aus den ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten. In der Zwischenzeit ist es, glaube ich, schon eher ein Verständnis, dass man sagt, wenn man effizient mit den Ressourcen umgeht, kann man möglicherweise oder kann man auch sehr viel an innovativen Investitionen finanzieren. Das neue Verständnis von Produktivität, da geht es um die Frage der Wertschöpfungskette. Welche Auswirkungen hat es denn in der Wertschöpfungskette der Umgang mit Rohstoffen, der Umgang mit Menschen, der Umgang mit Energie und Wasser, Gesundheit, Sicherheit, Gleichberechtigung, Arbeitsbedingungen und so weiter? Das ist zu überlegen, wie man denn eine solche Wertschöpfungskette gestaltet und wie man hier produktiv handelt. Auch da will ich einige Beispiele von den Unternehmen, ich will nur darauf hinweisen, dass ich die Unternehmen, die ich jetzt ausgewählt habe, die in der Richtung eigentlich tätig sind oder einiges in der Richtung machen. Aufbau lokaler Cluster, das heißt also, dass man eben mit Unternehmen zusammenarbeitet, eine gemeinsame Perspektive hat, dass man Partnerschaften hat. Wenn man keine Partnerschaften hat, wenn man mehr oder weniger konfliktäre Beziehungen hat, dann wird es ja auch keinen ökonomischen Erfolg auf lange Sicht haben. Zweiter Punkt, also erster Punkt, wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Rolle Wirtschaft in der Gesellschaft hat. Der zweite Punkt ist der, den ich kurz ansprechen will, die Frage Wachstum. Wir haben ja die Vorstellung im Grunde, dass die Wirtschaft stetig wachsen sollte. Wir kennen die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die ja eine ganze Reihe von Publikationen, das ist zum Beispiel eine Initiative aus dem Jahr 2006, es geht noch weiter zurück, 2002, die damalige grüne-rote Bundesregierung, also SPD-grüne Regierung, ist damals ziemlich angegriffen worden von Seiten der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und also man müsste mehr in Wachstumspolitik machen, was ja auch dann passiert ist. Man hat ja das auch umgesetzt, zum Beispiel solche Projekte wie die Agenda 2010 und andere Projekte. Also man hat ja im Grunde das gemacht. Man hat Deregulierungsstrategien gemacht, die uns dann nachher später auf die Füße gefallen sind. Deregulierung des Finanzmarkts zum Beispiel. Das sind alles Punkte gewesen, die damals von Seiten der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und weiteren gefordert wurden, was ja auch dann die Regierung umgesetzt hat. Und wir kennen die Werbeplakate. Diese Werbeplakate ist schon ein bisschen älter, aber das wird in diesem Wahlkampf genauso eine Rolle spielen. Kann man ja genauso wieder verwenden, weil im Grunde Wachstum steckt ja hinter allen politischen Forderungen. Die Erwartung, die damit verbunden ist, dass man mit Wachstum eine höhere Produktion von Waren erreicht, Waren und Dienstleistungen, und damit eben Gewinne erwirtschaftet und letzten Endes Produktivitätssteigerungen, weniger Arbeitsleistung, höherer Ressourcenverbrauch ist damit im Grunde eigentlich auch verbunden. Und die Hoffnung der Politik ist eben, dass die Finanzierung der Sozialsysteme erreichbar ist. Also die Wachstumspolitik hat im Grunde einen wesentlichen Grund und der liegt darin, dass man versucht, das Bruttoinlandsprodukt zu steigern, um darüber eben mehr Steuereinnahmen und darüber auch mehr Schuldenabbau realisieren zu können. Aber Sie wissen ja alle, dass die Schulden in den letzten, obwohl es die Wirtschaft gewachsen ist, die Schulden in den letzten 40 Jahren stetig gestiegen sind. Also es ist ja nie zum Schuldenabbau gekommen. Also diese Versprechung, dass dies möglich sei, über Wachstum eine solche Politik der Finanzierung der Sozialsysteme zu erreichen, eine Erleichterung, die ist illusionär. Auch Ludwig Erhard hat in den 50er Jahren ja in seinem Buch Wohlstand für alle die Formulierung gebraucht und die ja heute immer noch eingängig ist, wenn der Kuchen größer ist, wird auch das kleine Stück für bestimmte Teile der Bevölkerung auch ein wenig größer werden können. Ja, wenn der Kuchen nicht wächst, gibt es Verteilungskämpfe. Die Verteilungskämpfe sind halt nicht mehr so groß, wenn Wachstum, wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst. Ich möchte nur auf ein, ja, wenn man so will, Paradoxon hinweisen. Wir haben ja jetzt die Flut, einige Menschen haben darunter sehr gelitten, die an der Donau und an der Elbe. Das kostet insgesamt, heute ist ja mitgeteilt worden, dass diese 8 Milliarden finanziert werden durch Bund und Länder. So, 8 Milliarden Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Der Schaden, der entstanden ist dadurch, der wird ja nicht gegenrechnet. Also dadurch, dass jetzt Handwerker, Baufirmen und so weiter tätig werden, steigern sie das Bruttoinlandsprodukt. Der Schaden wird nicht negativ gerechnet. Ja, der Schaden, der dadurch entstanden ist. Und das ist eben das Paradoxe an dieser Kennzahl. Also Bruttoinlandsprodukt bedeutet im Grunde, wenn man jetzt bösartig wäre, müsste man sagen, wir wollen doch möglichst viel Schäden produzieren, weil die müssen wieder repariert werden. Oder ganz einfach, der Glaser, der beauftragt Kinder, Glasscheiben einzuschmeißen, denn der hat wieder Aufträge, die Glasscheiben auszubessern und er steigert sein Einkommen. Also es ist an sich widersinnig, aber so handelt die Ökonomie in einer gewissen Weise auch. Und dann stellt sich die Frage, gibt es nicht Grenzen des Wachstums? Gibt es nicht Grenzen, die darin bestehen, dass wir nur mit einer bestimmten Menge an Ressourcen ausgestattet sind auf diesem Planeten? Also, und das Wichtige ist, gibt es nicht auch Wohlstand ohne Wachstum? Und Tim Jackson hat zum Beispiel da vor kurzem ein Buch dazu geschrieben, Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt. Wir leben auf einem Planeten, der begrenzte Ressourcen hat und Wachstum im Grunde widerspricht dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung. Also die Forderung nach stetigem Wirtschaftswachstum widerspricht dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung und zwar deswegen, weil wir nur begrenzte Materie- und Energievorräte zur Verfügung haben. Ich habe vor kurzem mal die Aussage in einer Diskussion zu dem Thema Fracking gehört. Sie alle, glaube ich, haben im Moment dieses Thema auch so ein bisschen gehört oder im Kopf, was mit Fracking verbunden ist. Es gibt jetzt auch einen Film, der in die Kinos kommt dazu. Dieses Thema Fracking ist im Grunde ein Akt der Verzweiflung. Ein Akt der Verzweiflung deswegen, weil wir merken, dass die endlichen Ressourcen, die nicht erneuerbaren Ressourcen, nun langsam zum Ende gehen. Dann gehen wir immer weiter in die Grenzregionen. Wir gehen jetzt in den Boden, spalten die Schieferverhältnisse, also Granit- oder Schiefergesteinsformationen auf und holen den Rest von Gas noch raus. Es gibt eine Studie dazu. Das könnte für ein paar Jahre unsere Preise für Energie, für fossile Energieträger etwas stabilisieren, aber nur für ein paar Jahre, weil das ja auch endlich ist, das ist genauso endlich. Und die Frage ist, was kostet das Ganze? Und was kostet es, aus diesen Grenzregionen rauszuholen? Es ist teurer als andere Formen. Und welche Umweltschäden sind damit verbunden? Und deswegen Akt der Verzweiflung, weil warum geht man nicht in die Richtung erneuerbarer Energien? Wir haben die Techniken und wir müssen weiter, natürlich weiter forschen und weiterentwickeln und dafür Geld zur Verfügung stellen, aber nicht in Richtung einer stärkeren Ausbeutung denke ich mal, Ressourcen, der nicht erneuerbaren Ressourcen. Die Beanspruchung der Natur ist nicht zukunftsfähig. Die Industriegesellschaften setzen sich für die Herstellung von Gütern oder setzen für die Herstellung von Gütern im Wesentlichen nicht erneuerbare Ressourcen ein. Wir haben nach wie vor, obwohl wir auf dem Weg zu den erneuerbaren Ressourcen sind, in der Zwischenzeit haben wir ja schon in der Energieversorgung etwa 20% der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Aber wir haben immer noch 80% aus fossiler Energie, also Kohlekraftwerke und so weiter. Die Entnahme und die Transformation ist mit Umweltbeeinträchtigungen verbunden. Das, was der Kollege Beckmann als Schadschöpfung bezeichnet hat, also die Wertschöpfung ist mit einer gekoppelten Schadschöpfung verbunden. Und das materielle Wachstum in den Industrieländern findet auf Kosten ökologischer Schäden in anderen Weltregionen statt. Wir beuten ja im Grunde eigentlich im Wesentlichen andere Weltregionen auch mit aus. Wir in Europa sind ja im Grunde auf einer Ebene, wo wir nicht sehr viel Ölvorräte zum Beispiel haben. Wir haben auch nicht sehr viel Metalle, also wenn immer dieser Begriff der seltenen Erden, die kommen bei uns kaum vor. Dann beispielsweise Kupfer. Wo kommt Kupfer her? Es sind ganz andere Regionen. Es ist Südamerika oder es ist in Afrika und so weiter. Also andere Weltregionen sind da im Wesentlichen. Unser ökologischer Fußabdruck, der ist ganz weit, geht er in die Welt hinaus. Und das vorherrschende Wirtschaftsmodell ist im Grunde eigentlich oder kann auch gar nicht Vorbild für die Schwellenländer und die Entwicklungsregionen sein. Müssen Sie sich nochmal vorstellen, wir hätten ein solches Verhältnis, das wird ja immer wieder genannt, das Verhältnis der Automobilbesitzer in China so wie in Deutschland. Es wäre, wie hat jemand mal gesagt, dann geht der Welt der Atem aus, die Luft aus. Also dann ist sozusagen ist mehr Apokalypse. Dann das damit verbunden ist. So, nun kommt natürlich die Idee, wir müssen was ändern. Wir müssen eine Änderung in der Art und Weise des Wirtschaftens umsetzen. Und eine Idee lautet Green Economy oder grüne Wirtschaft. Ich muss noch mal dazu sagen, es ist sozusagen ein bisschen ein Gegenmodell zur Rio-Konferenz von 1992. Leitbild nachhaltige Entwicklung. Man hat festgestellt, dass dieses Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung teilweise auch von Ländern, die sich mit dieser Thematik nicht auseinandersetzen können wollen, aus sozialen oder aus ökonomischen Bedingungen heraus, dass die stärker gewonnen werden können mit dem Thema grüne Wirtschaft. So ist zumindest die Tendenz der Wahrnehmung. Die Frage ist, was ist denn eigentlich unter einer grünen Wirtschaft vorzustellen? Was können wir uns darunter vorstellen? Rio plus 20, also letztes Jahr, die Konferenz in Rio de Janeiro, hat ja dieses Leitbild im Vorfeld, sind dazu etliche Publikationen erschienen. Und das ist ja auch eines der Ergebnisse der Rio-Konferenz gewesen. Es ist die Vorstellung mit Wirtschaftswachstum verbunden. Also weltweit ein globales Wachstum sei notwendig, um die Probleme auf diesem Planeten zu beherrschen. Allerdings müsste dieses Wachstum mit ressourcensparenden Techniken passieren, also durchgeführt werden. Investitionen in regenerative Energien. Verringerung des klimaschädlichen Gases CO2 und die Frage, wie man Biodiversität, also die Artenvielfalt auf diesem Planeten schützt, denn es gehen ja täglich eine Vielzahl von Arten unwiederbringlich verloren. Also die Frage der Biodiversität ist in dem Zusammenhang auch mit aufgegriffen worden. Das Problem, das damit verbunden ist, erkennen wir an den konkreten Handlungen von Ländern wie zum Beispiel Brasilien, die es doch relativ einfach erlaubt haben, die Senken, wie zum Beispiel den Regenwald, abzuholzen für, ich habe ja schon gesagt, der Regenwald kostet nichts, für wirtschaftliche Entwicklung. Und wirtschaftliche Entwicklung heißt im Grunde, dort werden dann irgendwelche Plantagen, werden irgendwelche ja, Rinder zuchten oder was auch immer, ja, oder Zuckerrohr, um eben daraus Bioethanol zu machen und so weiter. So, aber damit ist unwiederbringlich der Regenwald zerstört und der Regenwald ist für das Weltklima ganz entscheidend wichtig. Ich habe gestern, wir waren gestern bei Faber-Castell und da hat der Leiter für Qualität und Nachhaltigkeit gesagt, dass täglich etwa 35 Fußballfelder im Regenwald gefällt werden, täglich. Und das bedeutet, man müsste nur mal von oben darauf gucken, wo es brennt, wo rote Flecken sind. Da sieht man das. Das wird ja auch teilweise Brandrodung dort gemacht. Also, was ich jetzt nur sagen will, ist, die Green Economy ist eine Idee, die im Grunde durch das Handeln von einer ganzen Reihe von Unternehmen oder von Ländern auch in die, ja, wenn man so will, kontraproduktiv eigentlich umgesetzt wird oder gar nicht umgesetzt wird. Die Vision, die damit verbunden ist, ist, dass man Umweltschutz und Armutsbekämpfung mit einer veränderten Wirtschaftsweise erreichen kann. Das haben wir aber grundlegend eigentlich schon in der Brundtland-Kommission von 1987 formuliert bekommen. Also die Brundtland-Kommission Umwelt und Entwicklung, Our Common Future, diese Brundtland-Kommission hat genau das formuliert, uns gesagt, wir müssen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung gehen. Hauptakteur der ökologischen Modernisierung wird in dem Zusammenhang erläutert, sei die Wirtschaft, weil sie die Potenziale hat, weil sie die finanziellen Potenziale hat und die Technologie hat, diese Veränderung durchzuführen. Wir sprechen hier von einem Green New Deal, also diese amerikanische Politik in den 30er Jahren, die New Deal-Politik, die sollte im Grunde heute in die Richtung einer grünen Entwicklung gestaltet werden. Und es sei notwendig, dass sowohl private als auch öffentliche Investoren, also der Staat, in grüne Technologie investiert und damit Wachstum und Beschäftigung hervorbringt und zukünftigen Wohlstand. Also die Vorstellung ist auch eng mit Wachstum verbunden. Nun kann man aber sagen, und ich habe überhaupt nichts dagegen und ich bitte auch, dass Sie das nicht missverstehen. Es ist eine Veränderung der Wirtschaftsstruktur ist erforderlich. Die Frage ist nur, ob dies damit mit dieser Wachstumsfinanzierung verbundene grüne Wirtschaft eine wirkliche Veränderung bedeuten würde. Denn es hat ja sowas wie eine Verlockung und eine ganze Reihe von Unternehmen, wie ich werde auf diese Beispiele auch oder auf ein Beispiel kommen, eine ganze Reihe von Unternehmen steigen ja darauf ein und sagen ja, gut, wir gehen in die Richtung Effizienz, wir gehen in die Richtung grüne Wirtschaft, weil wir im Grunde eigentlich nichts ändern müssen. Die Industriegesellschaften können so weiter wirtschaften wie bisher, aber man appelliert, macht es halt ein bisschen effizienter, macht es ein bisschen besser, macht es ein bisschen energiesparender, ressourcensparender, aber ihr könnt im Grunde so weitermachen wie bisher. Und da würde ich davor warnen, oder zumindest den Hinweis geben, dass Effizienz alleine keine Veränderung oder keine grundlegende Veränderung der Wirtschaftsweise, ja, bedeuten wird. Wir haben im Grunde eigentlich so ein Wachstumsparadigma, das dann in die, also etwas grün angestrichen wird. Und dieses Wachstumsparadigma, von dem müssten wir eigentlich wegkommen. Also wir, ich sage jetzt nicht die Welt generell, sondern ich sage wir, die wir in einer doch in einem, wie hat einer ein Buch geschrieben, Nico Pech hat geschrieben, Leben im Überfluss. Also wir, die wir in einer doch relativ wohlständigen Gesellschaft leben, müssen wir ständig wachsen im Sinne von immer neue materielle Güter herstellen. Wachsen heißt ja nicht, dass man auf Entwicklung verzichtet. Also es ist ja auch ein Missverständnis. Es muss um Entwicklung gehen und es geht um Entwicklung. Aber es geht auch um Entwicklung neuer Lebensstile und nicht nur um Entwicklung von neuen Technologien. Nicht nur. Neue Technologien sind auch wichtig, aber wenn man so die Diskussion verfolgt, dann war es im Grunde eigentlich so, dass man meint, naja, wenn man das grüne Wachstum hat, dann wird es schon auch, dann werden wir uns nicht ändern müssen in unserer Mobilität oder in unserem Konsumverhalten. Und da denke ich, da gibt es drei Begriffe, die ähnlich in die Richtung gehen. Zumindest sollte man mal darüber nachdenken, ob grünes Wachstum eigentlich der Weg in die richtige Richtung ist. Das waren jetzt Themen, drei Themen zu im Grunde gesellschaftlicher Debatte, zur Frage von Nachhaltigkeit, zur Frage von Wirtschaft und Gesellschaft, zur Frage von, wohin soll es in Zukunft gehen, wie gehen wir mit Ressourcen um, wie gehen wir mit den Bedingungen, die auf diesem begrenzten Planeten vorhanden sind, um. Jetzt möchte ich das Thema stärker in Richtung der Unternehmen, also ich möchte jetzt stärker in die unternehmerische Perspektive gehen und zeigen, was machen eigentlich Unternehmen und wie nehmen Unternehmen die Nebenwirkungen ihres Handelns für Gesellschaft und Natur, wie nehmen sie die wahr oder wie sollten sie die wahrnehmen? Und deswegen das Stichwort gesellschaftliche Verantwortung, das gerne mit dem Begriff CSR oder Corporate Social Responsibility verbunden ist. Der Begriff kommt aus den USA und hat etwas damit zu tun, dass man halt in den USA ein anderes Sozialstaatsverständnis hat als zum Beispiel in Europa und speziell in Deutschland. Aber darauf will ich jetzt weiter gar nicht eingehen, sondern ich will nur sagen, die Frage ist, tragen Unternehmen mit in ihrem Geschäftsmodell und nicht jetzt gemeint als Sponsor, ja? Nicht, dass sie meinen, ja, als Unterstützer von WWF oder anderen Umweltorganisationen oder dass sie mal einen Quadratmeter Regenwald sponsern. Darum geht es nicht, sondern im Geschäftsmodell, also in dem, was sie tun, was sie an Produkten und Dienstleistungen im Markt veräußern, also am Markt, im Marktprozess. Tragen sie da Verantwortung für soziale und ökologische Herausforderungen? Beispiel Textilunternehmen, wo produzieren die, unter welchen Bedingungen wird produziert? Wie werden da die Menschen bezahlt und so weiter. Ja, das ist entscheidend. Also wie werden die Textilien hergestellt? Darum geht es. Also das Geschäftsmodell ist entscheidend. Und da kennen wir einen Ausspruch von Milton Friedman, einem liberalen Ökonom. Free to choose, also wir sind frei zu wählen und andere Aussagen. Der hat in den 70er Jahren das in die Diskussion geworfen, indem man gesagt hat, ganz einfach, die soziale Verantwortung von Unternehmen besteht darin, Gewinne zu erwirtschaften. Damit aus, basta. Ganz so stimmt es nicht. Ich möchte ein bisschen was zu Friedman anmerken. Friedman sagt, die Rahmenbedingungen, unter denen Wirtschaft stattfindet, das muss der Staat gestalten. Also die Rahmenbedingungen muss der Staat schon formulieren. Und wenn er das nicht macht, dann ist er selber schuld, so nach dem Motto. Wenn aber, und da Friedman lebt ja nicht mehr, er hat ja die Globalisierungsphase nach den 90er Jahren, also die große Globalisierungsphase, die anderen sind ja schon ein paar Jahrhunderte zurückliegend, aber die große Globalisierungsphase hat er so nicht mitgekriegt. Aber die Frage stellt sich natürlich, wie werden Gewinne erwirtschaftet? Ja, die Frage, die müsste eigentlich, hätte Friedman auch beantworten oder zumindest stellen müssen und sagen, wir müssen aber gucken, wie denn die Gewinne erwirtschaftet werden. Und die Frage stellt sich dann, erschöpft sich die gesellschaftliche Verantwortung in der Erwirtschaftung von Profiten? Reicht das aus, um von den Profiten dann Steuern zu bezahlen? Aber eine ganze Reihe von Unternehmen, das wissen Sie ja auch, vermeiden Steuern. Die gehen halt dann irgendwo nach Irland oder nach so Apple zum Beispiel, transferiert die Gewinne dorthin und muss da viel, viel weniger Steuern bezahlen als in den USA. Oder Sie kennen das Beispiel von Delaware, wo also eine ganze Reihe von deutschen Firmen auch ihre Gewinne hintransportieren, um dort weniger Steuern zu bezahlen. Also die Offshore-Leaks haben Sie ja, denke ich, verfolgt. Also die Frage ist, was passiert mit den Gewinnen und sind die gemeinschaftlich, werden da die Verbindlichkeiten für die Gesellschaft, wie zum Beispiel zur Finanzierung von Bildung und so weiter, werden die denn geleistet oder nicht? Also da stellt sich dann die Frage, wo liegt die gesellschaftliche Verantwortung? Und wir kennen eine Erklärung, die Unternehmen stehen gegenüber den Stakeholdern oder den Anspruchsgruppen, anderer Begriff dafür, im Grunde in Kontakt mit denen. Die Frage ist, wie nehmen Sie die wahr, die internen und die externen? Und die Gesellschaft ist ein externer Stakeholder. Der Staat und natürlich auch die ökologischen Bedingungen, die Natur hat aber keine unmittelbaren, keine Stimme. Die können nur Nichtregierungsorganisationen oder der Staat erheben. Die Natur an sich, der Regenwald wehrt sich nicht. Ja, die Natur hat nur dann Stimme, wenn sich die Gesellschaft, der Staat oder ja, in der Gesellschaft die Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel äußern und deutlich machen, so nicht, so könnt ihr nicht damit umgehen. Also die Anspruchsgruppen einer Unternehmen sind vielfältig. Und die Frage stellt sich nun, wie werden denn Nachhaltigkeitsthemen in Unternehmen wahrgenommen? Es gibt eine Untersuchung der Hochschule, also der Universität Lüneburg, der Leuphana-Universität, mit PricewaterhouseCoopers, einem bekannten Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Und dieser Corporate Sustainability Barometer, der weist aus, also wie nachhaltig agieren eigentlich Unternehmen in Deutschland. Eine These lautet, Nachhaltigkeit ist im Mainstream, also in der Hauptwahrnehmung, Wahrnehmung von auf der oberen Geschäftsleitungsebene angekommen. Das Thema ist angekommen, wird dort wahrgenommen. Aber Nachhaltigkeit läuft immer noch nebenher. Man kann manchmal sagen, das ist so ein bisschen ein Attribut oder ein fünftes Rad am Wagen vielleicht. Es ist eher so ein Thema der Kommunikation. Also gerade in den großen Konzernen ist das eher, ja, wir müssen dafür auch was tun, weil das wird wahrgenommen. Da kommen Stakeholder auf uns zu, die wollen wissen, wie nehmen wir dies oder jenes wahr. Beispielsweise die Unilever mit dem Thema Fischbestände. Unilever ist ja ein ganz großer, haben eine ganze Reihe von Fischfabriken auf dem Atlantik laufen. Und die Frage ist, Überfischung der Meere, wer macht es eigentlich? Wer sorgt dafür? Der Markt? Wenn der Markt, wir das alles dem Markt überlassen, haben wir keinen Fischbestand mehr in kürzester Zeit. Also gibt es Regelungen, Fischfangquoten und so weiter. Und die Frage ist, was ist denn nun nachhaltige Fischwirtschaft? Und damit beschäftigt sich dann Unilever und kommuniziert es dann auch. Also die größte Motivation, Nachhaltigkeitsthemen zu bearbeiten, ist in deutschen Unternehmen im Grunde die Frage der Reputation, also Imagepflege, und die Frage, wie wir denn in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Entscheidend ist aber, denke ich mal, dass die Nachhaltigkeitsaktivitäten in den gesamten Unternehmensstrukturen vorhanden sein müssten. Es gibt Unternehmen, und ich will das ja dann auch kurz darstellen, es gibt Unternehmen, die das machen, aber es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die im Grunde eigentlich eher auf der Kommunikationsebene Marketing betreiben. Man spricht ja da von Greenwashing und ein grünes Mäntelchen oder das grüne Schmierentheater und so weiter. Also da muss man genauer hingucken. Ist, denke ich mal, an Beispielen erläuterbar. Eine andere Organisation, die also nicht verdächtig ist, jetzt aus der Ecke der Nichtregierungsorganisation zu kommen, ist die Kienbaum Unternehmensberatung. Und der Geschäftsführer der Managementberatung Kienbaum, der hat zum Beispiel festgestellt anhand einer Studie, dass Unternehmen wenig nachhaltig arbeiten, dass sie im Grunde eigentlich Nachhaltigkeitsthemen sind noch in der Findungsphase. Was bedeutet es denn, wenn wir uns nachhaltig verhalten wollen? Was wollen wir denn? Wie machen wir das denn? Also da gibt es einige Aussagen der empirischen Forschung dazu. Jetzt Thesen dazu. Erstens, Unternehmen setzen sich mit dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung auseinander. Zweitens, Das Nachhaltigkeit betrifft das Geschäftsmodell und ist nicht ein Thema von Sponsoring. Oder Sponsoring ist ja nichts Schlechtes. Also ich sage ja nichts gegen Sponsoring. Aber das als Nachhaltigkeit zu titulieren, ist meiner Ansicht nach falsch. Also wenn jemand den WWF unterstützt, ist das ganz nett, aber es soll nicht als nachhaltiges Unternehmen dargestellt werden. So, der gesamte Wertschöpfungsprozess ist zu betrachten, nämlich von der Rohstoffseite bis hin zur Entsorgung oder zur Rückführung der Produkte. Also die gesamte Cradle to Cradle, wie zum Beispiel Braungart es sagt. Also die ganze Betrachtung. Und alle Phasen des Prozesses sind auf die Verringerung von Umweltbelastungen und sozialen Belastungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz hin auszurichten. Und das Wesentliche ist, die Perspektive muss von Seiten des Unternehmens sein, dass sie von innen nach außen guckt. Also, wie stehen wir da? Was machen wir? Wie agieren wir in diesem Prozess? Und von außen nach innen. Also, was wird uns von uns erwartet? Welche rechtlichen Regelungen kommen auf uns zu? Wie gehen wir damit um? Wie setzen wir die um und so weiter? Das sind also die Perspektiven, die Management einnehmen muss. Also selber, wir haben innerhalb der Betriebswirtschaftslehre dafür eine Methode und die heißt Stärken, Schwächen, innere Sicht und Chancen, Risiken, äußere Sicht zu betrachten. Also abgekürzt heißt die SWOT-Methode. Kennen Sie? SWOT-Analyse. Ja? Das wäre im Grunde eigentlich in Richtung Nachhaltigkeit genauso zu tun. Ja? Deutlich zu machen, wo liegen unsere Stärken und unsere Schwächen, wo liegen unsere Chancen und unsere Risiken. So, und um nochmal zu zeigen, was ist denn mit dem Produkt Lebensweg gemeint oder der Wertschöpfungskette, nämlich von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Entsorgung, Verwertung geht eigentlich wieder zurück in die Rohstoffgewinnung, wenn es denn Kreislaufwirtschaft oder wenn es denn so eine Perspektive ist, die Rohstoffe wieder zurückzuholen. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Instrumentarien, zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck, die Energiebilanzen oder CO2-Fußabdruck, Product Carbon Footprint und wie die alle heißen. Da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, dies nun zu errechnen, zu ermitteln. Es ist nicht einfach, aber es ist vor einigen Unternehmen auch weitgehend schon ansatzweise zumindest gelungen, bezogen auf bestimmte Produkte, einen solchen Einfluss, einen solchen Produktlebensweg nachzuzeichnen. Kurz jetzt Basisstrategien. Was bedeutet es eigentlich, ein nachhaltiges Unternehmen auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen Unternehmen zu sein? Jetzt habe ich vier Begriffe und diese vier Begriffe, die sind im Grunde, denke ich, sehr wichtig. Deswegen, weil wir hier notwendigerweise institutionelle Reformen benötigen. Institutionelle Reformen in den Unternehmen selber. Reflexivität, dann Partizipation und Selbstorganisation. Also die Mitglieder der Organisation müssen sich im Grunde einbringen können in diesen Prozess. Dann Innovation, also neue Ideen entwickeln, neue Konzepte und Konfliktausgleich. Also nicht Macht im Sinne von Macht ausüben und sagen, wir sind sowieso mächtiger als ihr, wir machen das so, wie wir uns das vorstellen, sondern im Grunde auf die Stakeholder zugehen und mit ihnen in Dialog treten und dazu hören, was denn da passiert. Also da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, was aber auch gut funktioniert hat. Und das möchte ich noch mal ganz kurz erläutern anhand der vier Begriffe, was damit gemeint ist. Erstens Reflexivität, Berichterstattung. Also, dass man darüber umfassend berichtet, was man denn tut, glaubwürdig, ehrlich auf die, wenn man so will, Gesellschaft zugeht, auf die Menschen zugeht und sagt, hier, schaut her, was wir machen, transparent. Dann der zweite Punkt wäre die Partizipation im Unternehmen, also die Mitwirkung der Mitglieder in der Organisation, die keine Angst haben, auch mal unbequem zu sein und zu sagen, das könnt ihr doch nicht machen, ihr könnt doch dieses Produkt nicht auf den Markt bringen, die haben doch diese negativen Effekte. Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen, Innovation, nicht nur technische Innovation, auch technische, aber Innovation in neue Lebensstile, neue Formen, zum Beispiel, also nur um ein Beispiel zu nennen, in der Mobilität steigen jetzt auch die Automobilhersteller in Carsharing ein. Das ist eine Idee gewesen vor 10, 15 Jahren. Wir brauchen kein Auto, sondern wir brauchen nur die Nutzung eines Autos. Wir müssen das nicht besitzen. Ja? Die Nutzung in Form von A nach B zu kommen, aber dafür brauche ich nun kein eigenes Auto. Das ist natürlich das Geschäftsmodell eines Automobilwerks wie BMW nicht unbedingt förderlich. Gleichzeitig organisieren BMW jetzt und andere auch, Daimler und so weiter, solche Carsharing-Projekte in Hamburg, Berlin und so. Vor kurzem habe ich gehört, dass eine ganze Reihe von jungen Menschen in Berlin zum Beispiel gar nicht den Führerschein mehr machen. Also gar nicht, die wollen gar nicht Auto fahren. Und zwar deswegen, also Autostatus nimmt etwas ab. Einmal ist Führerschein natürlich sehr teuer und zum anderen, warum brauche ich ein Auto, wenn ich sowieso keinen Parkplatz finde und zweitens außerdem die öffentlichen Verkehrsmittel ja mich überall hinbringen. Also neuer Lebensstil, Kooperation in der Kette und so weiter. Also da gibt es sicherlich einige Ideen. Und Macht- und Konfliktausgleich wäre also diese ergebnisoffene, auf konkrete und kontrollierbare Handlungen hin ausgerichteten Dialog mit den Stakeholdern, also mit Nichtregierungsorganisationen, mit der Nachbarschaft und so weiter. So, das ist gemeint, wenn wir über institutionelle Reformen sprechen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung. Und nachhaltige Strategien sind im Grunde Auseinandersetzung mit Risiken, also Risiken managen, neue Geschäfte generieren, Innovationen, neue Ideen und das Geschäftsmodell erweitern. Also das wären, und das ist übrigens aus einem, von einem Unternehmensberater formuliert, ja? Das sind Ideen, die in den Beratungsbereichen angekommen sind. Also in Beratungen wie zum Beispiel PricewaterhouseCoopers und anderen Unternehmensberatungsgesellschaften. Brauchen Sie nur mal auf die Homepage von diesen Gesellschaften, KPMG oder anderen, gucken. Das Stichwort Nachhaltigkeit taucht sehr früh auf und da können Sie sehen, wie die Nachhaltigkeitsberatungen machen. So, und nun, 10 Minuten noch vor der Diskussion, einige Beispiele von Unternehmen. Ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, vielleicht kommt jemand ja aus diesem Unternehmen hier. Siemens, kennen Sie alle, Konzern, der, also ein Beispiel eines großen Unternehmens, das ein sehr engagiertes Nachhaltigkeitskonzept in den letzten Jahren entwickelt hat, muss ich dazu sagen, also aus meiner Beobachtung heraus ist Siemens in die Ecke gedrängt worden, weil General Electric sehr viel mehr gemacht hat. Ecomagination zum Beispiel ist ein Konzept gewesen, wo Siemens völlig überrascht war. Da kommen die plötzlich mit einer ökologischen Strategie auf den Markt und Siemens hat nichts zu bieten. Aber in der Zwischenzeit ist Siemens sehr aktiv geworden, besonders also nicht nur in Healthcare, in der Gesundheit, sondern auch im Bereich Infrastructure in Cities, weil sie sagen, das ist die Zukunft, im Industrie- und Energiebereich. Sie wissen alle, ein großer weltweiter Konzern mit 360.000 Mitarbeitern und Produkten wie Antriebstechnik, Mobilitätsfragen, Privathaus, Mitglied im DAX natürlich und Mitglied im Dow Jones Sustainability Index, also gelistet in einem Nachhaltigkeitsindex, so wie er dann bezeichnet wird. Jetzt, Siemens veröffentlicht einen Nachhaltigkeitsbericht schon sehr lange, also schon seit etlichen Jahren. Corporate Responsibility Bericht und so weiter, wird alles, denke ich mal, von der Kommunikation her ist das sehr gelungen. Sie sagen, wir sind verantwortungsvoll, wir sind exzellent, wir sind innovativ. Wir sind historisch im Grunde verpflichtet unserer langen Tradition. Wir müssen uns oder wir beschäftigen uns damit und so weiter. Kann man sich bis genauer mit beschäftigen und so fragen, was machen die eigentlich ganz konkret? Sie haben ein Umweltportfolio und sagen, das ist ungefähr 40% unseres Gesamtumsatzes, machen wir mit der Umwelttechnologie. Ich habe mal den Vorstand von Siemens gehört, jetzt den Technikvorstand, nicht jetzt Herrn Löscher, sondern Technikvorstand, der gesagt hat, die Umweltproblematik oder die Nachhaltigkeitsproblematik lässt sich technisch lösen. Wir haben die Technik und wir können das lösen. Also das ist die technische Sicht. Und wir haben hier im Grunde drei Themenfelder. Zum einen die Energieeffizienz, also effiziente Kraftwerke zu bauen, zum Beispiel Irsching Gaskraftwerk, ein Gaskraftwerk in Oberbayern. Dann die Offshore-Windanlagen, Windkraft, nicht auf Land, sondern im Wesentlichen auf der See, in der Ostsee oder Nordsee. Und dann natürlich Umwelttechnologien. Das sind das ist das sogenannte Umweltportfolio von Siemens, ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir aber ein Problem und das ist vor kurzem virulent geworden. Dieses Problem, dass Herr Löscher die Energiewende kritisiert. Und zwar aus ganz eigennützigen und aus firmenpolitischen Überlegungen heraus. Sie sehen hier, ich habe ein Zitat rausgenommen aus der Pressemitteilung von Siemens. Siemens schlägt vor, bei der Energiewende auf ein festes Ausbauziel der erneuerbaren Energien zu verzichten und stattdessen die CO2-Reduzierung in den Mittelpunkt zu stellen. Stärker als bisher sollte dabei auf hocheffiziente Gas- und Dampfkraftwerke und auf Windenergie gesetzt werden. Das sind genau die Produkte, die Siemens anbietet. Ja? Und das Problem ist, die Süddeutsche Zeitung hat sofort an diesem Tag getitelt, Peter Löscher, der Politiker, Siemens mischt sich in die Diskussion um die Energiewende ein und dann mit konventionellen Kraftwerken, konventionelle, nicht erneuerbare Energien, konventionellen Kraftwerken verdient der Münchner Konzern noch immer viel Geld. Und das ist genau die Strategie. Sie auf der einen Seite, Sie sehen ja, das Umweltportfolio, Energieeffizienz ist ja in Ordnung, ist ja richtig. Dann erneuerbare Energien, aber hauptsächlich die Offshore-Technologie, die, wie Sie alle wissen, vor Problemen steht und nicht die Onshore-Windkraft, also nicht die jetzt am Land, wie zum Beispiel im Landkreis Neumarkt, und die Energiewende von unten interessiert einen so Konzern überhaupt nicht. Also da geht es um was ganz anderes. Da geht es um viel größere Perspektiven. Natürlich, ich will nur deutlich machen, ich will dazu jetzt weiter keine Stellung nehmen, sondern nur deutlich machen, die Position von Siemens ist in dem Zusammenhang verständlicherweise geht in die Richtung, verzichtet mal auf die weiteren Ausbau erneuerbarer Energien. Wir haben unsere Energieeffizienztechnik. Da würde ich ein bisschen ein großes Fragezeichen hintersetzen. Zweites Beispiel, ein Konzern oder ja, ein Unternehmen, Finanzholding, das kennen Sie alle hier in der Region, ein weltweit tätiges Unternehmen, nämlich Faber-Castell. Wie gesagt, wir haben das gestern besucht auch nochmal, sind durch das Unternehmen gegangen und haben uns auch über das Nachhaltigkeitsmanagement vom Unternehmen informiert. Faber-Castell ist ein familiengeführtes Unternehmen in der achten Generation, ist eine Finanzholding, ist eine Aktiengesellschaft, aber nicht eine börsennotierte Aktiengesellschaft, das ist ganz wichtig. Und also gerade für die Erläuterung von Nachhaltigkeit ganz wichtig, die Rechtsformdebatte, die damit verbunden ist. Faber-Castell hat vor Jahren, in den 80er Jahren, schwieriges Geschäftsfeld gehabt, also schwierige Geschäftsentwicklung gehabt, hat dies durch Innovationen, zum Beispiel den Grip oder andere Innovationen, ganz gut auffangen können und hat sich also in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung, hat von der Rohstoffseite bis hin zur Entsorgungsseite sich positioniert, hat ein Managementsystem entwickelt. Ich nenne jetzt nur mal die Pinienplantage in Brasilien. Da ist immer die Frage aufgekommen, ja, ist das jetzt Regenwald gewesen oder so? Das ist in der Savanne, das sind ungefähr 3000 Kilometer südlich vom Regenwald, weitgehend entfernt. Die Firma hat eine vorbildhafte Sozialcharta. Die Sozialcharta heißt, ist abgeschlossen worden mit der IG Metall, also mit der Gewerkschaft, vor jetzt 13 Jahren. Und orientiert sich dabei an den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation. Keine Kinderarbeit, keine überlangen Arbeitszeiten, dann Vereinigungsfreiheit, die Überprüfung der Lieferbeziehungen und so weiter. Das sind also alles Maßnahmen, ökologische, soziale Maßnahmen, die das Unternehmen macht. Sie haben auch ein Managementsystem, heißt Fabicus, Faber-Castell Qualitäts- und Sustainability Management. Und dieses das kann ich jetzt nicht weiter erläutern, nur um deutlich zu machen, der gesamte Wertschöpfungsprozess wird hier berücksichtigt in dem Modell, in diesem Prozess. Also Informationsgewinnung, die Mitarbeiter einbeziehen, Managementbewertung durchführen, Kontroll- und Korrekturmaßnahmen. Faber-Castell hat in der Zwischenzeit ja veröffentlicht einen Nachhaltigkeitsbericht hier seit einigen Jahren. Der ist orientiert an der Global Reporting Initiative, an der weltweit vorhandenen Standard der Berichterstattung. Also ein Unternehmen, das sich im Grunde auf dem Weg hin in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung befindet. Wie gesagt, Berichterstattung und eine ganze Reihe von Initiativen, zum Beispiel Mitglied im Global Compact, die Initiative des damaligen Generalsekretärs der Vereinten Nationen von Kofi Annan, dann Internationale Arbeitsorganisation, Deutsches Netzwerk für Wirtschaftsethik, Baum, Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management. Die Baum-Jahrestagung fand jetzt vor einer Woche bei Faber-Castell im Schloss statt, waren ein paar hundert Leute, die, also zum Beispiel Klaus Töpfer hat ein Grußwort gesprochen, er sollte eigentlich da sein, musste aber nach Brüssel deswegen und so weiter. Also eine ganze Reihe von Aktivitäten dieses Unternehmens. Und Biodiversität ist also Mitglied in diesem Biodiversitätskreis. Wie gesagt, ein Unternehmen, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in ihrem Geschäftsmodell, mit ihren Produkten und ihren Dienstleistungen beschäftigt, auseinandersetzt. Zweites Beispiel, das Sie alle kennen, ist unser Vorzeigebeispiel. Deswegen, weil wir von der Hochschule her seit ungefähr 15 Jahren mit der Neumarkter Lambsdorff zusammenarbeiten. Mein Kollege Volker Stahlmann steht hier in diesem Nachhaltigkeitsbericht auch immer als derjenige, der diesen Controlling-Bericht im Wesentlichen mitgestaltet hat, von Anfang an. Es hieß damals, also vor 1990, 91, Umweltbericht und Öko-Controlling-Bericht. Also der aktuelle Bericht, der Nachhaltigkeitsbericht ist im Jahr 20, also jetzt im letzten Jahr oder über das letzte Jahr, jetzt vor kurzem veröffentlicht worden. Ist eine kleine Brauerei. Sie sehen 15 Millionen Umsatz, 104 Beschäftigte, ist ein relativ kleines Unternehmen, hat ungefähr, wenn man Becks damit vergleicht, ungefähr 0, so und so viel Prozent des Ausstoßes, ist aber ein Vorbild innerhalb der Landschaft, der Branche. Und ich war bei der Brau 1990 dabei und habe das hautnah mitgekriegt, wie der Herr Ernstberger, der Chef der Neumarkter Lambsdorff, von allen seinen Kollegen angemacht wurde und als Nestbeschmutzer bezeichnet wurde. Er wurde richtig, also ich habe mich gewundert, wie standhaft ein Mensch sein kann und wie erfolgreich die Standhaftigkeit ist. Und diese Standhaftigkeit ist ja nicht nur bezogen auf sein Unternehmen, sondern auf eine ganze Region und auf sehr viel Aktivitäten in diesem Bereich. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Herr Ernstberger ja eine ganze Reihe von Auszeichnungen, ist Ökomanager des Jahres und hat eine ganze Reihe von Auszeichnungen erhalten. Jetzt am 4. Juli ist wieder die Verleihung des Nachhaltigkeitspreises der Neumarkter Lamsbräu in Neumarkt, wo sein Preisgeld, er hat das Preisgeld gestiftet für andere, die also jetzt beispielsweise Mitarbeiter oder Medien oder vorbildhafte Projekte und so weiter, Schulprojekte werden da ausgezeichnet und bekommen da Preisgelder. Also eine ganze, seit 6 Generationen, das ist auch wiederum ein familiengeführtes Unternehmen, sehr stark in Richtung langfristige Denkweise orientiert. Seit 6 Generationen denken wir langfristig und so weiter. Also wichtig ist, das kann man alles nachlesen auf der Lamsbräu-Seite. Was ich jetzt nur mal zeigen will, ist, was macht es eigentlich aus, das Nachhaltigkeitsengagement? Vorbild ist die Natur, Qualität und Reinheit vom Acker her, das war ja der Punkt. Reinheitsgebot, Wasser, Hopfen, Malz, ja, nur das darf rein ins Bier. Dann hat der Ernstberger gesagt, wo kommt das Wasser her, wie sieht das Wasser aus? Wo kommt die Gerste, Braugerste her, wie wird die hergestellt? Wird die mit Pestiziden verseucht und so? Oder ist das Öko-Gerste? Gab es damals nicht. Deswegen hat er eine ganze Reihe von Landwirten dafür gewonnen, dass sie eben diese Braugerste herstellen. Erfolg im Einklang mit Mensch und Umwelt, eine Vision gelebt auf allen Ebenen, so lautet die Philosophie des Unternehmens. Und da machen die Mitarbeiter, denke ich mal, mit auch Engagement mit. Also nochmal die Frage, Basisstrategien, institutionelle Reformen, also Reflexivität, Macht- und Konfliktausgleich, Innovationen, Partizipation, Selbstorganisation. Und eine Philosophie lautet Ökologie vom Acker bis ins Bierglas. Oder die machen jetzt mehr mit alkoholfreien Getränken, also nicht alkoholischen Getränken, haben 75.000 Hektoliter alkoholfrei und 70.000 Hektoliter alkoholische Getränke, machen also mehr mit Biokristall, zum Beispiel mit dem Mineralwasser oder mit Nau oder anderen. Hier zum Beispiel ist ja zumindest die Flasche ist Nau. So, worum geht's? Es geht im Grunde eigentlich um die gesamte Wertschöpfungskette, also um die Frage Fair zum Bauern. Übrigens, Sie kennen alle Fair Trade. Wir haben nicht jetzt ein Fair Trade bezogen auf Entwicklungsländer, Industrieländer, sondern wir haben ein Fair Trade innerhalb unseres Landes, innerhalb der Oberpfalz. Also Fair zum Bauern heißt, die Bauern haben langfristige Verträge, sie bekommen einen höheren Preis für ihre Produkte. Und Sie haben, wenn Sie mal reingucken, Sie können mit Namen und was die machen und so weiter, Sie haben eine richtige, enge Beziehung dazu. Ja? Und das hat sehr viel positive Resonanz. Herr Ernstberger mit dem Hopfen, Sie haben eine eigene Melzerei, Sie haben auch keinen Hopfenextrakt, den Sie einsetzen, sondern technologisch ganz anders Bier brauen. So, und schließlich natürlich auch die Kundschaft. Sie sind ja in einem abnehmenden Markt, der Brauereimarkt geht zurück, haben Sie nicht nur bestanden, sondern haben Ihren Umsatz behalten und auch etwas ausdehnen können. Aber am meisten machen Sie, glaube ich, mit alkoholfreien Getränken. Also die Ökonomie, Ökologie, Soziales. Ganz wichtiger Punkt ist dieses in der Lieferkette fair zum Bauern, fair zu den Mitarbeitern, erfolgreich im Markt zu sein. Und wenn man in Frankfurt ist und bekommt dann Neumarkter Lamsbräu, eigentlich wollten sie ja nicht so weit liefern, aber das war halt die Nachfrage war dann doch so, dass man sogar in London oder in Hamburg bekommt man Neumarkter Lamsbräu. So, ein letztes Beispiel, ganz kleines Unternehmen, 20 Mitarbeiter, die Möbelmacher. Kennt dieses Unternehmen jemand? Ja, eine. Die Möbelmacher sind in Untergrumbach bei Hersbruck, bei Altensittenbach. Er sagt immer, auf der Homepage steht dann immer wieder Hersbruck Richtung Moskau. Ist aber nicht weit weg. Also die Möbelmacher sind ein Unternehmen, eine Schreinerei, Handwerk, ne? Massivholzmöbel, bauen besondere, also auf Wunsch des Kunden, Küchen, Wohnmöbel und so weiter, verkaufen auch bestimmte Einrichtungsgegenstände, die sie nicht selber bauen, wie zum Beispiel Sessel und so. Aber das Wesentliche dabei ist Holz aus der Region, Vollholz oder Massivholz, das sie bearbeiten und wo Sie, wenn Sie jetzt hier gucken, Sie haben auch einen sogenannten Nachhaltigkeitsblock, sind sehr aktiv. Herwig Danzer zum Beispiel, der eine Geschäftsführer, hat auch in einem Buch Corporate Citizenship einen Artikel veröffentlicht, sind aktiv im European Foundation for Quality Management, in dem EFQM, Business Excellence Modell, haben Sie in dem Unternehmen eingeführt. Also interessant, dass ein kleines Unternehmen mit 20 Mitarbeitern sowas überhaupt bewerkstelligt. Bilden aus, klar, und machen immer wieder Veranstaltungen in der Region, sind zum Beispiel in der Slow City und Slow Food Bewegung, sind in dem Bereich der Kultur. Sie haben jetzt am Wochenende Ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert und haben verschiedene Aktivitäten. Zum Beispiel haben Sie den Dennis Scheck eingeladen, den kennen Sie vielleicht, Literaturkritiker, der diese Sendung Druckfrisch hat. Waren sehr viele Leute da in der Werkstatt und er hat dann aus seinem Buch gelesen und so weiter. Also es ist eine ganze Reihe von Aktivitäten. Ich möchte nur auf einen Punkt eingehen, nämlich hier ist die Mannschaft, die eben sich mit dem EFQM, mit Sustainable Excellence, beschäftigt hat. Und diese Mitarbeiter, und jetzt nochmal, Reflexivität, Selbstorganisation, Macht- und Konfliktausgleich und Innovation. Das sind die Basisstrategien für nachhaltiges Management. Und das sind die Strategien, in die sich letzten Endes Unternehmen entwickeln sollten, wenn sie denn sich mit der Frage auseinandersetzen, wie denn Unternehmen agieren. So, und zum Abschluss, was folgt denn aus dieser Betrachtung, angefangen von Wirtschaft in der Gesellschaft bis hin zu den Fallbeispielen? Ein Punkt ist, oder ein erstes Fazit ist, Zukunftsfähigkeit kann man erreichen, wenn man drei Dinge hat. Erstens Effizienz, Effizienzstrategien. Also mehr Nutzen aus dem Einsatz von Materie und Energie ziehen. Weniger Einsatz von Materie und Energie für die bestehenden Bedürfnisse. Also die Ressourcenproduktivität erhöhen. Ernst-Ulrich von Weizsäcker hat mal gesagt, wir müssten nicht Arbeitskräfte ausstellen, also arbeitslos machen, sondern Energie arbeitslos machen. Also Öl zum Beispiel, weg vom Öl oder effizienter mit Materie umgehen. Zweiter Punkt ist Konsistenz. Konsistenz heißt, dass wir uns mit Natur und naturverträglichen Entwicklungen beschäftigen müssen. Die Stoffe, die müssen genutzt werden. Das ist das Cradle-to-Cradle-Prinzip auch in etwas. Wir dürfen sie nicht zerstören, sondern wir müssen sie nutzen für uns, nutzen für unsere Bedürfnisse, aber nicht zerstörerisch, sondern eben für unsere Bedürfnisse in der Weise, dass wir nicht Luft, Boden, Wasser zerstören und nicht mehr brauchbar, wenn man so will, machen. Konsistenz heißt Einsatz von naturverträglichen Technologien. Und jetzt kommt der dritte und der wahrscheinlich schwierigste Punkt. Das ist der Suffizienz. Manche sagen immer Verzicht. Das hat damit nichts zu tun. Es hat mit Genügsamkeit zu tun. Wenn Sie jetzt in der Bibliothek mal gucken oder in der Buchhandlung, Skidelsky, wie viel ist genug? Also nachgucken. Es werden in letzter Zeit immer mehr Bücher veröffentlicht zu dem Thema, ist das, was wir tun, wie wir handeln, nicht übermäßig? Also Leben im Überfluss, Nico Pech oder die Skidelsky, die beiden, der Vater und Sohn, die das Buch geschrieben haben. Wie gehen wir mit den natürlichen Ressourcen um? Also die Frage des Wachstums und die Frage weniger Verbrauch von Ressourcen durch weniger materiellen Konsum. Da gibt es vier Begriffe: Entschleunigung, Entrümpelung, Entkommerzialisierung und Entflechtung. Was die Begriffe bedeuten, Kann man nachlesen im Wuppertal-Institut vom Kollegen Uwe Schneidewind. Der hat einige Videos. Es gibt zum Beispiel einen YouTube-Kanal vom Wuppertal-Institut. Der ist sehr empfehlenswert. Es gibt Interviews, Gespräche, Referate und so weiter. Also diese vier Begriffe, die von Wolfgang Sachs stammen, schon in den 90er Jahren, wo es um die Frage geht, müssen wir nicht etwas stärker zurückgehen, zurücktreten. Es gibt einige Unternehmen, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, die Waldviertler zum Beispiel, die Schuhe und andere Gegenstände produzieren und die in der Richtung eigentlich aktiv sind. Also Suffizienz als Business Case ist ein Thema, was Uwe Schneidewind aufgegriffen hat. Dann zweites Fazit. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet Verantwortung wahrnehmen. Und Verantwortung heißt Verantwortung gegenüber den sozialen und ökologischen Folgen unseres Handelns. Wir müssen darüber nachdenken, was bedeutet es, wenn wir wirtschaften, wie wir wirtschaften. Und die Frage der Bedürfnisbefriedigung, Rücksicht auf Menschen und Natur nehmen, die Bedürfnisse der Gesellschaft berücksichtigen, das ist jetzt nochmal zurück auf Porter. Porter hat genau dieses mit Shared Value eigentlich angemahnt, aber das sagen wir ja im Grunde schon sehr lange. Und ein zentraler Aspekt unseres Denkens müsste sein, nicht kurzfristig, sondern auf die lange Sicht denken. Nachhaltiges Denken ist langfristig orientiert. Ich habe hoffentlich einige Anregungen in die Richtung gegeben. Ein Unternehmen wie Siemens existiert schon lange, seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber sie werden ganz anders getrieben durch den Finanzmarkt als zum Beispiel ein nicht börsennotiertes Unternehmen wie Faber-Castell oder die Möbelmacher oder die Neumarkter Lamsbräu. Die haben ganz anderen Druck von außen als zum Beispiel die Firma Siemens. Und wenn Nachhaltigkeit nicht im Finanzmarkt angekommen ist, und da gibt es einige Anzeichen dafür, dass das in der Zwischenzeit schon wahrgenommen wird, wenn das nicht im Finanzmarkt angekommen wird, nicht im Geldprozess, dann wird Nachhaltigkeit schwierig sein. Wenn aber der Finanzmarkt darauf Rücksicht nimmt und weniger auf kurzfristige Renditen guckt, sondern stärker auf langfristige Perspektiven des Unternehmens, dann wird Nachhaltigkeit erfolgreich sein. So, damit möchte ich für heute schließen. Leider habe ich ein bisschen überzogen. Ich wollte eigentlich 10 Minuten früher oder Viertelstunde früher fertig sein, aber es tut mir leid. Es war doch ein bisschen viel gewesen. Danke.